Kohlers Sekretärin geriet allmählich in Panik. Als ihr Chef nicht zur rechten Zeit für seine Injektionen zurückgekehrt war, hatte sie sich Sorgen gemacht. Der Gesundheitszustand des Direktors erforderte regelmäßige Behandlung. Im Augenblick jedoch war ihre Sorge um Kohlers Gesundheit eher zweitrangig. Die Telefonzentrale CERNs hatte vor ein paar Minuten gesagt, dass ein wichtiger Anrufer in der Leitung warte, der unbedingt mit Kohler sprechen wolle. Der Operator hatte ihr verraten, wer der Anrufer war. Dreimal hatte sie die Mobilnummer des Direktors gewählt, zweimal seinen Pager. Sie hatte ihm eine E-Mail geschickt. Nichts. Es gab noch eine letzte Möglichkeit. Sie ging in sein Büro und zum Metallkasten an der Wand. Sie öffnete die Klappe, dann packte sie das Mikrofon. »Direktor Kohler, bitte rufen Sie unverzüglich Ihr Büro an.« Bevor das Echo der Lautsprecherdurchsage verklingen konnte, fingen sämtliche elektronischen Geräte auf Kohlers Rollstuhl an zu blinken und zu piepsen. Pager, Mobiltelefon, Posteingang. Der Direktor war gerade mit Vittoria und Langton zur Oberfläche zurückgekehrt und nun in Reichweite der Kommunikationsverbindungen. Er zog sein Mobiltelefon.
»Direktor Kohler, ja, ich war unter der Erde. Wer?« »Ja, stellen Sie ihn durch.« »Hallo? Hier ist Kohler, Generaldirektor von CERN. Es wäre nicht klug, diese Sache am Telefon zu besprechen. Ich werde zu Ihnen kommen.«
Er hustete erneut.
»Holen Sie mich am Flughafen Leonardo da Vinci ab. In 40 Minuten.«
Kohler erlitt einen nicht enden wollenden Hustenanfall und stieß unter größter Mühe hervor.
»Finden Sie diesen Behälter. So schnell Sie können. Ich bin unterwegs.«
Damit beendete er das Gespräch. Langton beobachtete, wie Vittoria ihr Mobiltelefon hervorzog und die Krankenstation von CERN alarmierte. Zwei Sanitäter kamen und legten Kohler eine Sauerstoffmaske an. Er nahm zwei tiefe Atemzüge und schob die Maske beiseite, noch immer nach Luft ächzend.
»Rom.«
»Die Antimaterie ist in Rom?«, fragte Vittoria. »Wer war der Anrufer?«
»Die Schweizer.«
Kohler packte Langtons Arm.
»Gehen Sie. Rufen Sie mich an.«
Die Sanitäter rollten ihn weg. Vittoria fragte Langton, »Rom? Was hat er mit Schweizer gemeint?« »Die Schweizergarde. Die eingeschworenen Wächter des Vatikans.« Die X-33 raste in Richtung Rom. Nachdem Langton Vittoria über die Illuminati unterrichtet hatte, begriff er allmählich die Tragweite der Situation. Alles, was er über den Untergang der Illuminati zu wissen geglaubt hatte, entpuppte sich mit einem Mal als brillanter Schwindel. »Danke, dass Sie mitgekommen sind«, sagte Vittoria leise. Sie saß auf der anderen Seite des Gangs. Da sie keine Zeit zum Umziehen gefunden hatte, trug sie immer noch ihre Shorts und das weiße Top. Selbst im bleichen Licht der Kabine besaß sie diese Aura von Gelassenheit, die Ausstrahlung eines Menschen, der in sich selbst ruht. »Glauben Sie an Gott, Mr. Langton?« Die Frage verblüffte ihn. Er hatte Religion studiert. Er respektierte die Macht des Glaubens und doch, für ihn war die intellektuelle Sperre ein zu großes Hindernis, als dass sein akademischer Verstand den Weg zum Glauben hätte finden können. »Ich würde gern glauben. Darf ich Ihnen auch eine Frage stellen, Miss Vetra?« »Nennen Sie mich Vittoria. Miss Vetra klingt, als wäre ich alt.« »Nur, wenn Sie mich Robert nennen. Als Wissenschaftlerin und Tochter eines katholischen Priesters, wie denken Sie über Religion?« »Religion ist wie Sprache. Wir tendieren zu den Praktiken, mit denen wir aufgewachsen sind. Am Ende jedoch kommt immer das Gleiche heraus. Dass Leben einen Sinn hat und dass wir der Macht dankbar sind, die uns erschaffen hat.« Langton war fasziniert. »Also ist Glaube zufällig?« »Kaum. Glaube ist universell. Unsere spezifischen Methoden zum Verständnis sind zufällig.« »Und Gott? Glauben Sie an Gott?« »Die Wissenschaft verrät mir, dass es einen Gott geben muss. Mein Verstand sagt mir, dass ich Gott niemals begreifen werde. Und mein Herz sagt, dass ich ihn niemals begreifen soll. Wenn mir die Frage erlaubt ist, Robert, wie kamen Sie an die Illuminati?« »Es war Geld.« Er zog aus seiner Jackentasche eine 1-Dollar-Note. Die Bruderschaft erweckte meine Neugier, als ich herausfand, dass die amerikanische Währung mit Symbolen der Illuminati übersät ist. Betrachten Sie die Rückseite. Sehen Sie das Großsiegel? Ein Auge in einem Dreieck? Es ziert die Freimaurerlogen überall auf der Welt und ist ein Symbol der Illuminati. Sie nannten es ihr leuchtendes Delta. Es repräsentiert die Erleuchtung. Aber wie kommt es auf die stärkste Währung der Welt? Die meisten glauben, dass Ex-Vizepräsident Henry Wallace dahinter gesteckt hat. Er gehörte einem der oberen Ränge der Freimaurer an und hatte Verbindungen zu den Illuminati. Und auch sein Präsident, Franklin D. Roosevelt, war ein bekannter Freimaurer.